Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Das Buch Das Geheimnis der Entrückung von Arno Fröse ist ein intensives Bibelstudium, das zur Verdeutlichung des prophetischen Wortes konzipiert worden ist. Dieses Buch setzt sich ausführlich mit einem für die Gemeinde noch nie dagewesenen Ereignis auseinander, mit der Entrückung. Gründlich untersucht Arno Fröse die biblischen Befunde, die dieses Thema betreffen, und zeigt auf, warum die Beschäftigung mit der Entrückung für uns heute wichtig ist. Es ist die unausweichliche Lehre von der Wiederkunft Jesu Christi, die uns gebietet, das Geheimnis der Entrückung zu erforschen. Hören Sie heute aus dem Buch Das Geheimnis der Entrückung von Arno Fröse die 24. Folge und damit die zweite Hälfte des 11. Kapitels. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Kapitel 11b. Die unsichtbare Gemeinde. Dieses große Geheimnis der Gemeinde Jesu Christi wird oft missverstanden, da es keinen sichtbaren Beweis für die Existenz der Gemeinde gibt. Wir können keine Mitgliederliste aller Wiedergeborenen vorlegen. Ebenso wenig können wir jemandem die Fortschritte dieses geistlichen Tempels zeigen. Kein Wunder, dass so viele liberale Theologen, die den Glauben an den Herrn aufgegeben haben, von einer weltweiten Gemeinde sprechen, die organisiert und sichtbar gemacht werden muss durch verschiedene Institutionen wie den Weltkirchenrat, die ökumenische Bewegung oder den Vatikan. Diese und viele andere nach Einheit strebenden Organisationen repräsentieren nicht die Gemeinde Jesu Christi. Die Gefahr der Täuschung liegt nicht im Offensichtlichen, sondern wird so getarnt, dass es häufig schwierig ist, die wahre Gemeinde zu erkennen. Es wäre vermessen, würden wir behaupten, dass jede zur ökumenischen Bewegung zählende Denomination antichristlich ist und alle ihre Anhänger nicht zum Leib Christi gehören. Der errettende Glaube an Jesus wird oft nicht erkannt, da er unter religiösem Wirrwarr begraben ist. Die ökumenische Bewegung arbeitet hart an der Vereinigung verschiedener Gemeinden, aber der nach Einheit strebende Geist der Endzeit geht noch viel weiter. Dave Hunt fasst zusammen, wie es zu einer einheitlichen, weltweiten Religion kommen wird. Obgleich die Hure die katholische Kirche ist, werden alle Religionen unter dem Dach des Vatikans zusammenfinden. Schon heute sehen wir, wie führende Protestanten mit der römisch-katholischen Kirche zusammenarbeiten und ihren Ökumenismus übernehmen. Ein neuer, kompromissbereiter Geist weht heute durch die christliche Kirche und die ganze religiöse Welt. Der erklärte Respekt des Papstes vor dem Buddhismus unterstützte den nächsten Schritt von Episkopalbischof John Sponck aus Newark, der bezeugte: Im Herbst 1988 habe ich Gott in einem buddhistischen Tempel angebetet. Während der Geruch von Weihrauch die Luft erfüllte, kniete ich mich vor drei Bildern Buddhas nieder und spürte, wie der Rauch meine Gebete gen Himmel trug. Für mich war es ein heiliger Moment. Hinter den Worten und Glaubensbekenntnissen, die jede Religion benutzt, steht eine göttliche Kraft, die uns vereint. Ich werde nicht weiter versuchen, Buddhisten, Juden, Hindus oder Moslems zu bekehren. Ich gebe mich damit zufrieden, von ihnen zu lernen und Seite an Seite mit ihnen Gott entgegenzugehen, der, so glaube ich, hinter den Bildern existiert, die uns gefangen halten und blenden. Eine solche Einheit, in Anführungsstrichen, wird unter dem Antichristen zwischen allen Religionen herrschen. Sogar viele in Anführungsstrichen Frühstücksgebete bringen politische und religiöse Führer in ganz Amerika zusammen und sind nach dem Vorbild dessen, das in Washington D.C. begann, ursprünglich von Evangelikalen geplant als Möglichkeit für ein deutliches Zeugnis für Jesus Christus, weitgehend zu einer ökumenischen Bühne für die Anerkennung aller Religionen ausgeartet. Teilnehmende Gruppen am jährlich stattfindenden Interfaith Prayer Breakfast in Los Angeles reichen beispielsweise vom Rabbinerrat und dem buddhistischen Sangha-Rat bis hin zu der griechisch-orthodoxen Kirche und Anhängern des Bahaismus. Soweit Dave Fant im Global Peace, Seite 129 und 130. Der Geist Gottes duldet keine Vermischung von Wahrheit und Lüge. Er stimmt genau mit dem geschriebenen Wort Gottes überein. Wann immer jemand behauptet, er habe eine besondere Botschaft von Gott, müssen wir sie sorgfältig anhand der Bibel überprüfen. Selbst gut gemeinte Aussagen, die das Evangelium unterstützen, sind nicht zwangsläufig auf das Wirken des Heiligen Geistes zurückzuführen. Heutzutage fallen viele auf fast alles herein, was geistlich erscheint und entfernt mit einem Vers aus der Bibel verbunden ist. Fragt man sie, sagen Anhänger dieser falschen Lehrer, es kann nicht vom Teufel sein, sie predigen das Evangelium des Herrn Jesus Christus. Dämonen zur Gebetszeit. Auch Apostelgeschichte 16, Vers 16 thematisiert diese Gefahr. Es geschah aber, als wir zum Gebet gingen, dass uns eine Magd begegnete, die einen Wahrsagegeist hatte und ihren Herren durch Wahrsagen großen Gewinn verschaffte. Diese Begebenheit macht deutlich, dass dämonische Geister in unseren vertrautesten Momenten mit Gott auftauchen können. Wenn die Gläubigen zusammenkommen und vor dem Herrn knien, um ihm ihre Lasten im Gebet zu nennen. Als diese Gebetszeit stattfinden sollte, lesen wir, dass ihnen eine Magd begegnete, die einen Wahrsagegeist hatte. Im nächsten Vers erfahren wir, dass sie nicht gegen das Evangelium war. Sie äußerte sich positiv über den Apostel Paulus und die Heilsbotschaft. Diese folgte Paulus und uns nach, schrie und sprach: Diese Männer sind Diener des höchsten Gottes, die uns den Weg des Heils verkündigen. Vers 17. Unter dem Deckmantel des Evangeliums sehen heute viele Werke christlich aus, aber in Wirklichkeit steckt der große Betrüger hinter ihnen. Für einen normalen Gläubigen dürfte die Situation schwer zu durchschauen gewesen sein. Diese Magd war anscheinend entschlossen, für die Werke von Paulus und seiner Mitarbeiter zu werben. Ich kann mir gut vorstellen, dass eine solche Person heute das Fernsehen oder Radio für derartige Zwecke nutzen würde. Wie wir in Vers 18 sehen, ließ Paulus sie mehrere Tage gewähren. Und dies tat sie viele Tage lang. Doch dann wurde Paulus aber unwillig, wandte sich um und sprach zu dem Geist: Ich gebiete dir, in dem Namen Jesu Christi von ihr auszufahren. Und er fuhr aus in derselben Stunde. Woher wusste Paulus, dass es ein unreiner Geist war? Paulus hatte geistliche Einsicht empfangen, weil seine alte Natur, sein Fleisch, dem Tod Jesu Christi übergeben worden war. In Philipper 1, Vers 21 sagt er: Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Wir sollten aus dieser Begebenheit lernen, dass nicht alles, was gut erscheint, christlich ist, sondern durchaus vom großen Betrüger kommen kann. Es ist nicht unsere Aufgabe, bei anderen Christen nach Fehlern zu suchen und sie als betrügerische Werke zu entlarven oder sogar als Werke des Teufels. Nur wenige Diener des Herrn besitzen heute die Autorität und Fähigkeit, Christen zu erkennen, die etwas Gegensätzliches zur Bibel lehren, predigen und praktizieren. Im Fall der Magd haben wir gesehen, dass Paulus nicht sofort handelte, sondern sie viele Tage lang duldete. Voreiliges Handeln ist nicht unbedingt das Werk des Geistes Gottes. Zeit der Gemeinde. Ich möchte betonen, dass der Gemeinde im Gegensatz zu Israel eine begrenzte Zeit zur Verfügung steht. Um genau zu sein, unsere Zeit liegt zwischen der Verwerfung und der Wiederannahme Israels. Heute sehen wir, wie Israel in seinem Land wieder Fuß fasst und einen starken und wohlhabenden Staat aufgebaut hat. Doch bis heute ist Israel um unsretwillen noch immer blind für seinen Messias. Wir lesen in Römer 11, Vers 28: Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde um euretwillen, hinsichtlich der Auserwählung aber Geliebte um der Väter willen. Zum ersten Mal seit 2000 Jahren ist Israel wieder ein souveräner Staat. Christen sollten dies als ein wichtiges Zeichen der Endzeit und der nahe bevorstehenden Entrückung erkennen. Niemand kann den Staat Israel länger leugnen, nicht einmal seine arabischen Feinde. Es ist ein beispielloses Zeichen in der Geschichte und ein spezielles Zeichen der Endzeit für die Gemeinde. Jesus sagte uns in Lukas 21, Vers 28: Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebet eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Er ermutigt uns damit nicht zwangsläufig zu Wachsamkeit, ebenso wenig sollen wir nach Zeichen für die große Drangsalzzeit oder für das Kommen des Antichristen Ausschau halten, sondern vielmehr nach unserer Erlösung und unserem Erlöser. Die Gemeinde wächst weiter und das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus wird selbst in den entlegensten Winkeln der Erde verkündet. Wer an ihn glaubt, ist wiedergeboren und wird zu einem lebendigen Stein in seinem geistlichen Tempel. Wenn der letzte Gläubige hinzukommt, ist das geistliche Haus fertig und wird in die Gegenwart des Herrn entrückt. Licht der Welt. Eine andere wichtige Aufgabe der Gemeinde ist es, ein Licht in einer dunklen Welt zu sein. Philipper 2, Vers 15 sagt: Damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 14: Ihr seid das Licht der Welt. Wir dürfen diese wichtige Äußerung nicht missverstehen, denn Jesus sagte über sich selbst in Johannes 8, Vers 12: Ich bin das Licht der Welt. Er ist das eigentliche Licht. Beachten Sie, dass er nicht sagte: Ihr habt das Licht der Welt, sondern: Ihr seid das Licht der Welt. Dieses Licht ist nicht in irgendeiner Form physisch sichtbar. Mit anderen Worten, wir können dieses Licht nicht mit unseren natürlichen Augen sehen. Die Medien können nicht in unsere Gemeinden kommen und über das Licht berichten, das sie gesehen haben. Das Licht, das der Herr meint, ist geistlich und kann auch nur so verstanden werden. Nur ein wiedergeborener Mensch kann das Licht und später einmal das zukünftige Reich Gottes sehen. Johannes 3, Vers 3 macht das ganz deutlich. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Als Jesus auf der Erde war, erkannten sowohl seine Freunde als auch seine Feinde, wer er war, ohne eine öffentliche Werbeaktion. Er hatte keine Promoter, Agenten, Pressesprecher oder Medienmitarbeiter um sich herum. Sein Wesen strahlte die Herrlichkeit Gottes aus und berührte jene, die in der Finsternis waren, weil sie das Licht sahen. Sein Licht deckte die Sünden der Menschen auf, mit denen er in Kontakt kam. Sogar die Dämonen riefen aus in Matthäus 8, Vers 29, Was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Sohn Gottes? Frucht des Geistes. Mein lieber Freund, wenn Sie wiedergeboren sind, sind Sie Licht. Verstecken Sie dieses Licht nicht hinter Ihrem Fleisch und Blut. Mit anderen Worten, stellen Sie sich nicht vor das Licht, indem Sie damit angeben, was für ein großartiger Mensch Sie sind. Die Werke des Fleisches, mit denen wir uns bereits befasst haben, hindern Sie, Ihr Licht leuchten zu lassen. Prüfen Sie sich vor Gott, ob Ihr Licht leuchtet oder nicht. Wie können Sie wissen, ob Ihr Licht leuchtet? Indem Sie die Frucht des Geistes in Ihrem Leben zeigen. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Galater 5, die Verse 22 und 23. Unsere Werke. Oft haben wir das Problem, dass wir Matthäus 5, Vers 16 umdrehen. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wir sollen das, was wir für den Herrn tun, nicht gebrauchen, um uns selbst gut darzustellen. Von Natur aus neigen wir dazu. Jesus nennt uns die richtige Reihenfolge. Zuerst sollen wir unser Licht leuchten lassen. Wir haben bereits erwähnt, dass das Licht die Frucht des Geistes ist. Wenn die Menschen dieses Licht sehen, dann sehen sie unsere guten Werke. Deshalb dürfen sie nicht mit ihren guten Werken angeben, da sie sonst das Licht trüben. Zeigen sie vielmehr stets die Frucht des Geistes in ihrem Leben, damit diejenigen, die in der Finsternis sind, das Wort erkennen können und unseren Vater im Himmel preisen. Licht leuchtet am besten im Dunkeln. Gläubige beklagen häufig die schrecklichen Zeiten, in denen sie leben, und die Dunkelheit, die über die Welt hereinbricht. Das mag stimmen, aber bedenken Sie, dass Licht am hellsten in der Dunkelheit scheint. Schauen Sie mal in den Himmel. Am Tag werden Sie nicht einen Stern am Himmel sehen, aber in einer dunklen Nacht leuchten die Sterne hell. Der Prophet Jesaja beschrieb den Kontrast zwischen Finsternis und Licht in Jesaja 60, die Verse 1 und 2. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und tiefes Dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Obschon dies speziell an die Kinder Israels gerichtet ist, wissen wir, dass es in geistlicher Hinsicht auch für die Gemeinde gilt. Diese Verse sind für Israel als Nation noch nicht in Erfüllung gegangen, da die Herrlichkeit des Herrn heute noch nicht in ihnen sichtbar ist. Ein tiefes Dunkel bedeckt die ganze Erde. Finsternis verhüllt die Wahrheit des befreienden Evangeliums unseres Herrn Jesus Christus. Zum Glück wurde diese Finsternis von Millionen von Augen weggenommen, von den Menschen, die an den Herrn Jesus Christus glauben. Jeder Gläubige hat erlebt, wie sich Jesaja 60, Vers 3 für ihn erfüllte. Und Heidenvölker werden zu deinem Licht kommen und Könige zu dem Glanz, der über dir aufgeht. Jesajas Prophezeiung geht im nächsten Vers weiter und wartet noch auf seine vollständige Erfüllung in Vers 4. Hebe deine Augen auf und sieh um dich. Diese alle kommen versammelt zu dir. Deine Söhne werden von ferne kommen und deine Töchter auf dem Arm herbeigetragen werden. Zusammenfassend ist zu sagen, die Gemeinde Jesu Christi kann nicht mit einer Denomination, einer örtlichen Gemeinde oder einer Gruppe von Menschen gleichgesetzt werden, da sie ausschließlich aus einzelnen wiedergeborenen Menschen im Herrn Jesus Christus besteht. Die Gemeinde hat keine Adresse, keine Nationalität oder politische Identität. Niemand kann sagen, wie viele Personen sie umfasst. Dennoch ist sie eine lebendige Realität, die über alles hinausgeht, was von dieser Welt ist. In den letzten Jahren haben wir miterlebt, dass die Gemeinde auch hinter dem ehemaligen Eisernen Vorhang existiert. Obwohl in kommunistischen Ländern praktisch nichts von der Gemeinde zu sehen war, machte sie sich plötzlich an Orten bemerkbar, wo man sie nie erwartet hätte. Gläubige versammeln sich, loben Gott, lehren das Wort und warten auf das Kommen Jesu. China, wo gegen jede Art von Religion streng vorgegangen wird, überrascht uns besonders, wenn wir lesen, dass es dort schätzungsweise über 100 Millionen Gläubige gibt. Niemand kann diese Zahl bestätigen, aber wir wissen, dass die Gemeinde lebt, sogar unter den widrigsten Umständen, die man sich vorstellen kann. Während die wahre Gemeinde weiterhin täglich gedeiht und wächst, fügt der Herr neue Gläubige seinem Leib hinzu. Und wenn die Gläubigen aus den Nationen vollständig sind, ist der Moment der Entrückung gekommen.
Es standen viele an dem Straßenrand voll Neugier, um jenen Mann zu sehen, der Wundertäter war. Er schaut sie an mit einem Blick, der voll Verständnis war, und ihre Augen sagten ihm, dass er willkommen war. Ihn zu sehen, wenn er kommt, ist mein Verlangen. Ihn zu sehen, wenn er kommt, das ist mein Ziel. Er ist die Kraft, die mich erhält. Er hat das Leben gemacht. Ihn zu sehen, wenn er kommt, das ist mein Ziel.
Nur kurze Zeit danach hing Jesus an dem Kreuze, vorbei der Traum von einem Leben ohne Qual. Doch einer sagte laut, denkt, was er uns verheißen hat. Und seit dem Tage blick ich sehnsuchtsvoll zum Himmel auf. Ihn zu sehen, wenn er kommt, ist mein Verlangen. Ihn zu sehen, wenn er kommt, das ist mein Ziel. Er ist die Kraft, die mich erhält.
Menschen gebracht, ihn zu sehen, wenn er kommt, das ist mein Ziel.
Ja, ihn zu sehen, wenn er kommt, das ist mein Ziel.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus dem Buch Das Geheimnis der Entrückung von Arno Fröse hörten Sie soeben die 24. Folge und damit die zweite Hälfte des 11. Kapitels. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole, Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.